So, herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Podcastens. Wir haben heute wieder eine neue Folge. In dieser Folge sprechen wir mit einer Frau, die wie kaum eine andere für Transparenz, Integrität und zivilgesellschaftliches Engagement in Europa steht. Herzlich willkommen, Dr. Anja Meyer-Mertens.
Herzlichen Dank, Christoph.
Ich habe wie immer einen kurzen Vorstellungstext. Ihr kennt das schon von den anderen Folgen. Sie ist promovierte Politikwissenschaftlerin und überzeugte Europäerin. Geboren ist sie in Helsinki, kam 1995 nach Deutschland, studierte und promovierte im westfälischen Münster über den europäischen Verfassungsentwurf. Nach Stationen in Wissenschaft und Beratung leitete sie 10 Jahre lang Transparency International Deutschland. Setzte sich dort für Integrität und transparente Verfahren in Politik und Verwaltung ein. Aktuell ist sie hauptberufliche Vorständin bei DEKO. Seit 2024 ist sie Präsidentin der Europäischen Bewegung Deutschland und engagiert sich ehrenamtlich für ein demokratisches, handlungsfähiges Europa. Ich freue mich, dass wir so kurzfristig zu einem Gesprächstermin zusammengekommen sind. Wir haben uns erst letzten Dienstag kennengelernt auf dem Europäischen Abend der Europa-Union Deutschland im DBB-Forum. Freue mich, dass du so kurzfristig Zeit hast für mich und noch einmal herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank, danke für die Einladung, bin sehr gerne hier.
Du bist mir letzte Woche Dienstag aufgefallen, weil du auf der Bühne, du warst eine Panel-Diskutantin und hattest eine Studie angesprochen, die ihr von der Europäischen Bewegung Deutschland in Auftrag gegeben habt. Die habt ihr letztes Jahr im Dezember auch mal publiziert. Für alle Podcasterinnen und Podcaster, ihr findet das unten in den Shownotes, ich werde das mal verlinken. Und du hattest das mal kurz angeschnitten. Viele junge Menschen verstehen nicht so ganz, was in Europa wie funktioniert. Aber sie sind durchweg Europa begeistert. Und das war ja erstmal das Positive, was ich aus dieser Studie mitnehme. Und wenn wir über das Thema Begeisterung reden, so würde ich dich mal ganz gerne fragen, was begeistert dich an Europa?
Ja, insbesondere Vielfalt. Die Menschen, die Kultur, die wahnsinnige Geschichte, die ja in jedem Mitgliedsland anders ist, in europäischen Ländern, immer vollkommen unterschiedlich. Und das ist so eine tatsächliche Welt, wo man immer viel lernen kann. Und ich finde, das ist einfach dieses Reichtum, das liebe ich sehr.
Weißt du noch, wann du zunächst in deinem Leben mal mit Europa in Verbindung gekommen bist? Wann war das? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, ich kenne eine ganz heftige Erfahrung, im positiven Sinne heftige Erfahrung, als ich über die Mitgliedschaft von Finnland in die Europäische Union mitentscheiden durfte. Es gab ein Referendum in Finnland. Ich bin 75 geboren, ich war 94, 19 Jahre alt und das erste Mal durfte ich mitbestimmen im politischen Geschehen. Einerseits fand ich das irre und total aufregend, dass ich mitmischen darf, generell. Und zweitens, dass es um Europa ging. Und der Finnland hat gesagt, wir wollen ein Referendum starten. Und es war ein bisschen knapp sogar damals, weil es immer, wenn etwas Neues kommt, dann denkt man, ist das jetzt gut und wie machen wir das? Und da tatsächlich durfte ich dann mitwählen und habe natürlich meine ganze Familie und meine Umgebung versucht zu überzeugen, das Richtige zu wählen, mit Ja zu stimmen. Und so ist es tatsächlich auch positiv ausgeschieden worden, ja.
Das ist wirklich ein schönes Schlüsselerlebnis und eine schöne Erfahrung, die du da geschildert hast. Wenn du mal an Europa im Allgemeinen so nachdenkst, was fällt dir dazu so ein? Also, weil wir ja, sage ich mal, auch, also ich möchte so ein bisschen an die Vorteile von Europa ran. Die Jugend gibt das ja auch immer wieder so, sie weiß nicht, wie sieht die Zukunft aus. Viele gucken ja, wenn man Jugendumfragen macht, auch ziemlich finster oder sie gucken sehr depressiv in die Zukunft oder so und wissen nicht, wohin das geht. Wir nehmen in Europa rechtspopulistische Tendenzen immer weiter wahr. Was denkst du, Europa im Allgemeinen, wo kann man das weiter herausstellen?
Ja, ich glaube, zum einen, Europa ist ja aus den Schwierigkeiten entstanden. Und ich glaube, das ist wirklich damals auch so ein Zeichen gewesen und es geht doch weiter. Es ist ein Ort der Hoffnung für mich, ja auch der Zuversicht, dass man sagt, wir haben alles verloren, aber wir bauen es wieder auf, und zwar gemeinsam. Und ich glaube, das ist etwas, ich weiß, ich habe ganz lange ehrenamtlich mich für Europa engagiert und immer am 9. Mai war ich in verschiedenen Straßenecken und habe Wahlkampf für Europa quasi gemacht. Und Leute haben immer gefragt, wozu? Na, also, wir haben doch alles. Ne? Europa ist so added on, wir verstehen das nicht, aber ist auch nicht so wichtig. Und wir haben immer relativ frustriert dann mit den weiteren, die da standen, gesagt, eigentlich bräuchten wir wieder Krisen und Kriege. Wir bräuchten gemeinsamen Feind, um wieder uns zusammenzufinden. Hm. Und damit will ich nicht sagen, dass es gut so ist, dass es so ist. Aber wir finden zusammen in schwierigen Zeiten, weil wir sehen, dass nur gemeinsam können wir aufstehen. Und ich glaube, also für mich war immer der Treiber in Europa diese das irre Gefühl der Freiheit, also dieses, dass man tatsächlich das gesamte Kontinent bereisen kann und das Ganze sehen kann, diese Reichtum und alles ist zugänglich. Und das aber reicht dafür ganz viele nicht, die einfach gerne zu Hause bleiben und das ist, wir sind auch unterschiedlich. Und jetzt sind wir gerade dabei, wieder den Mehrwert zu finden, weil tatsächlich dann, wenn es eng wird, müssen wir schauen, was haben wir? Und wir haben uns in Europa und das müssen wir nur relativ gut wieder zusammenfinden und da brauchen wir alle. Wir brauchen insbesondere die jungen Leute. Und ja, wir haben natürlich viele Rechtspopulisten, Nationalisten, Rechtsextreme wieder werden sichtbarer. Aber wir haben auch die anderen. Und das ist die Frage, wie machen wir uns sichtbar, wie machen wir uns bemerkbar und wie werden wir wirkungsvoll?
Ich habe es eben schon erwähnt, du bist aktuell die Präsidentin der Europäischen Bewegung. War für dich schon auch so immer klar, dass du Europa-Bezug was mal beruflich machen willst, dass du da mal tätig sein willst, dass du dich mal so auch mit hineinbringen willst? Oder war das dann auch alles mehr Zufall in deinem Leben? Hast du das schon so gesucht?
Ja, ich glaube, das ist immer so eine Mischung. Ja. Das bin ich. Also das war ich immer schon und das ist immer mein Traum gewesen. Deswegen ist es so ein, ich habe so wie so einen eingebauten Motor in mir. Ich bin ja auch, meine Mutter zitiert mich oft, wo ich einfach, als ich 95 hatte ich mein Abitur in Finnland gemacht und dann habe ich in Flughafen viel gekellnert, um nach Mitteleuropa zu gelangen. Und das ist aus finnischer Perspektive, da Münster, wo ich studiert habe, war ungefähr damals ja noch ohne Osterweiterung ungefähr Mittelpunkt. Und ich wollte unbedingt auch nach Europa kommen, um hier zu sein, stattzufinden, zu schauen, wie ist denn Europa? Finnland ist immer so ein bisschen im Rande, ist auch wichtig, aber doch hier zu sein, ist was anderes. Und so bin ich 95 gekommen und war damals in Politikwissenschaft, war das ja sehr aktive. Ich war eine Fachschaft auch und wir haben uns getroffen. Ich habe alle möglichen Leute zu meinem Küchentisch, alles mini klein eingeladen, damit wir über Europa reden. Und so war ich einmal auch in meiner, ich hatte damals eine Stammkneipe, ein Treibhaus, gibt es nicht mehr damals in Münster.
Ich kenne auch das Schwarze Schaf.
Ja, genau, das kenne ich auch noch. Ja. Tatsächlich bin ich in Gespräch mit weiteren gekommen, an der Theke von einer Kneipe, die mich gefragt haben, ob ich Lust hätte, mich für Europa zu engagieren. Und so war ich sehr schnell in Europa-Union-Kreisverband Münster und 96 schon, Anfang 96, Mitglied des Vorstandes. Und daher bin ich übrigens immer noch nicht mehr Mitglied des Vorstandes, aber Mitglied vom Kreisverband Münster-Europa-Union. Das ist mir auch wichtig und das hat mich immer begleitet. Ich habe da auch promoviert, hast du gesagt, und das war mein Studienschwerpunkt. Immer wieder habe ich da sozusagen einen Andockungspunkt gesucht. Aber ich habe nicht unbedingt explizit etwas Europäisches gemacht, sondern alles, was ich gemacht habe, bin ich europäisch angegangen.
Wie kam es denn dazu, dass du dich als gebürtige Finnin für die Bundesrepublik Deutschland entschieden hast oder auch ganz konkret für Münster? Also
ja, das ist, also generell Deutschland war schon für mich interessant. Ich war in einer Schule, wo ich in Finnland Deutsch schon ab der ersten Schuljahr hatte. Oh. Also das war wirklich, wir hatten Schwedisch und Deutsch ab der ersten Schuljahr. Mein Vater hatte in Erlangen studiert, 60er Jahre, ganz andere Bedingungen. Meine Mutter hatte damals so ein kurzes Au-pair in Deutschland gemacht und dadurch hatten sie Studienfreunde in Deutschland und wir hatten viel mit Deutschland zu tun. Also das war, fühlte sich für mich sehr familiär an von Anfang an. Meine Eltern haben immer als Geheimsprache auf Deutsch gesprochen, was sie wollten, dass wir Kinder nicht verstehen.
Ah, wie gemein.
Ja, ja, über Weihnachtsgeschenke und so weiter. Das ist ja, diese kennt man ja, diese Tricks. Also das war schon gut und ich war, ich hatte einen Austausch ja in Hamburg gemacht, was mir sehr gefallen hat, aber dann ist es so, zumindest war es bei mir so, wenn man so 18 ist und so, dann will man irgendwas ganz Neues machen, also irre neu, wo ich gar keinen kenne und ich dachte, ich will unbedingt nach Deutschland, ich muss irgendwo hin, wo ich noch nie war. Und da, als ich damals in Flughafen gekellnert hatte, hatte ein deutscher Passagier Flugverspätung und quatschte dann mit mir. Ich habe darüber mich sehr gefreut, weil ich konnte mein Deutsch dann üben. Und dann sagt er, ja, wenn Sie Politikwissenschaft studieren wollen, dann müssen Sie unbedingt nach Münster. Und dann habe ich gesagt, München? Dann hat er gesagt, nein, Münchstahl. Da habe ich noch nie gehört. Das ist das. Und da bin ich tatsächlich direkt von, es ist verrückt, aber mit 20 tickt man so, oder 19, bin ich direkt zur Reiseagentur gegangen und habe Tickets gebucht. Weil ich habe gedacht, das ist es. Ich muss es sofort machen. Und bin ich nach Hause gekommen und das wirft meine Mutter mir bis heute vor, sagt, hättest du zumindest schon einmal leicht fragen können. Aber nein, du hast es einfach gemacht.
Einfach durchgezogen.
Ja.
Ja, sehr schön. Darf ich dich nochmal fragen zu deinem Studium selbst? Hast du mal von irgendwelchen Stipendien profitiert oder hast du mal an Projekten mitgewirkt, die gefördert werden, also durch irgendwelche Förderprogramme?
Nein, das habe ich nicht gemacht. Es war ja noch die Zeit, wo mein Vater mir einen Brief schreiben musste, damit ich nach Deutschland kommen kann. Der Brief fing übrigens an, sehr geehrte Herren, schrieb man damals tatsächlich. Es ist so verrückt, das
ist gar nicht so lange. Aber wir reden doch vom Jahr 95,
ja, ich 96. Sag's, ja, ne? Es ist so, wir sehr geehrte Herren. Und er musste schriftlich sozusagen darlegen, dass ich nicht zur finanziellen Last werde, in der Bundesrepublik Deutschland, sondern sie kümmern sich drum. Es ist zum einen ist es so, dass in Finnland bekommt man Studiengeld quasi umsonst, was man nicht zurückzahlen muss. Wenn man im Ausland studiert, betrachtet der finnische Staat dich wie eine Investition. Die sagen, das ist das Beste, was für den finnischen Staat passieren kann, dass die Leute ins Ausland gehen. Deswegen kriegt man den Maximalbetrag, das waren so 450 Euro, also wirklich guter Anfang. Und dann habe ich immer gejobbt. Ich habe gekellnert, Schmuck verkauft, you name it, es gibt keinen Job, was ich nicht gemacht habe. Ja. Übrigens hilft später bei allen Jobs, wenn man so richtig gearbeitet hat. Ja. Also das ist tatsächlich der Fall. Aber ich habe kein Studium, ich habe tatsächlich auch sogar bis während der Doktorarbeit auch noch gearbeitet. Später dann in der Uni, klar, aber früher eben ganz normale Jobs.
Mhm. Also dann so wissenschaftliche Mitarbeiterin, ne?
Genau, das hatte ich dann gemacht.
Ja. Wir haben jetzt schon dein europapolitisches Engagement so ein bisschen gestriffen und du hast gesagt, du hast da auch schon so super viel und so gemacht. Gibt es europäische Themen, die dir ganz besonders am Herzen liegen?
Ja, viele. Also ich meine, was ich immer schön fand, war natürlich diese ganzen Austauschprogramme auch in den Unis, weil ich einfach gesehen habe, wie sehr das die Begeisterung und das Verständnis für Europa einfach fördert. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir die Leute frühzeitig abholen, also dass wir, dass Europa stattfindet. Gerne nicht nur in den Unis, sondern in den Schulen auch. Und deswegen, ich rede wirklich mit meiner Tochter sehr viel über Europa, auch um zu zeigen, du kannst wählen. Du kannst hier, das ist eine irre Möglichkeit, das ist ein Geschenk, dass du gucken kannst, wo willst du denn studieren? Was möchtest du denn machen? Sei doch ein halbes Jahr da und lerne die Vielfalt kennen. Also das finde ich einen ganz, ganz entscheidenden Punkt. Und jetzt durch meinen hauptamtlichen Job, auch jetzt bei diesem Deutschen Institut für Compliance, bei einem Unternehmen, sehe ich zunehmend, was für einen Wert Binnenmarkt hat. Also das ist ja auch diese durch ganz konkrete Vorteile. Einfach, wir müssen Europa runterbrechen. Wir müssen denn die Menschen abholen in ihren Alltäglichkeiten und sagen, das ist das da. Deswegen ist es sozusagen einfacher, über die Grenzen zu gehen. Wir haben freie Waren, Personen, Dienstleistungen, Verkehr. Und das ist toll. Und wir zelebrieren das ein bisschen wenig, finde ich. Und diese ganzen Narrativen müssen wir einfach in Umlauf bringen und sagen, wir müssen auch nichts übertreiben, wir müssen nichts Neues erfinden, wir haben alles da. Nur darüber reden sollten wir ab und zu.
Ja, absolut. Aber ich habe so ein bisschen die Sorge, das steht jetzt nicht auf meinem Zettel, aber dass das nicht in Stein gemeißelt ist. Wir sehen gerade aktuell diese ganzen Grenzkontrollen wieder, die kommen. Jetzt sind es, glaube ich, schon 7 europäische Länder, die sich erstmal wieder vorübergehend temporär aus dem Schengen-Raum verabschiedet haben und eben diese Kontrollen machen. Und ich habe große Sorge, dass das eigentlich wieder so ein bisschen in die Gesellschaft so hineinschleift, dass man diesen Wert von dem, was du gerade gesagt hast, nicht mehr so wirklich wahrnehmen kann.
Absolut, absolut. Und das sehe ich auch. Ich rede mit Leuten in Saarland, in Frankfurt an der Oder, in anderen Grenzgebieten und das ist einfach spürbar. Die sitzen dann, auch wenn es tatsächlich keine Grenzschließung ist, sondern zunehmende Kontrollen, die sitzen aber im Stau 1,5 Stunden und dann denken sie zweimal, ob sie über die Grenze fahren. Und jetzt, man munkelt ja auch, naja, das hat alles mit Taktik zu tun, dass man gesagt hat, okay, wir fangen jetzt einfach mit diesen Grenzkontrollen, damit es in Europa schneller geregelt wird. Nur das ist den Menschen nicht vermittelbar. Das ist, was sie spüren. Also diese Taktiererei in diesen hohen Hallen von der Politik zerfrisst das Vertrauen der Menschen in die Europäische Union. Und ich glaube, das ist wichtig und übrigens in die Politik. Und da müssen wir uns drum kümmern. Wir sind also wir machen das von und für Menschen. Darum geht's. Also nie, um nichts anderes. Und deswegen müssen wir die Menschen mitnehmen. Wir müssen die Sorgen ernst nehmen und wir müssen sie ihnen aber auch Zuversicht geben. Wenn wir etwas wissen, was scheinbar da nicht vorkommt, na, was durchaus Grund zur Zuversicht und Optimismus ist, das müssen wir erzählen. Wir haben die Verantwortung und in der Politik klar, aber ich sehe das auch in der EBD, weil du hast gesagt, ich als ehrenamtliche Präsidentin von Europäischen Bewegung möchte unbedingt, und deswegen sitze ich auch heute hier, sagen, Leute, wir haben alles. Wir haben viel mehr, als wir denken. Wir könnten sogar, auch wenn wir, das ist jetzt nicht das Thema, aber über Verteidigung, Militärausgaben, wie auch immer, auch da, wir schlagen jeden Gegner, wenn wir das gut machen.
Wenn wir zusammenhalten.
Wenn wir uns zusammenhalten, wenn wir es zusammentun, strategisch gemeinsam denken, wir müssen es nur wollen und einfach tun.
Mir wäre noch ein Punkt wichtig, den hast du jetzt noch nicht so genannt, der kam aber mal auf, als wir letzte Woche mal miteinander gesprochen haben, am Rande des Europäischen Amts, und zwar den Menschen das verständlich machen. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mit jungen Leuten spreche, aber auch gar nicht mal nur mit Jungen, sondern auch mit Älteren, teilweise versteht man nicht genau, wie das in Brüssel funktioniert. Und ich will mal dir ein Beispiel nennen mit dem Spitzenkandidatenprinzip. Eigentlich müsste doch der Spitzenkandidat ist, dann ja auch Kommissionspräsident sein, sofern seine Parteienfamilie eben stärkste Kraft ist. Und das hatten wir auch mal 2014 bei der Wahl mit Jean-Claude Juncker und Martin Schulz. Und danach wurde das dann auch alles schon wieder, 2019 war das fast schon alles wieder begraben. Und wenn wir über Strukturreform reden, du hast mal transnationale Wahllisten genannt, ich habe mal Wahlkreise genannt, dass wir vielleicht mal in ein Wahlkreisbüro eines europäischen Abgeordneten oder einer europäischen Abgeordneten gehen können. Und für wie wichtig hältst du wirklich dieses, dass die Menschen wissen, wen sie wählen und verstehen, wohin, wie ihre Stimme überhaupt in Brüssel oder Straßburg wirkt?
Ja, vielleicht zunächst zu diesem, du hattest ja auch die Umfrage schon mal erwähnt, und das ist tatsächlich, dass 80% der befragten Bevölkerung, das war eine Forsa, das ist eine repräsentative Umfrage, haben gesagt, Europa ist wichtig und die deutsche Mitgliedschaft in der Europäischen Union ist wichtig. Also es wird generell als wichtig, als eine Säule empfunden. Und doch sagen 56% der Menschen, wir verstehen es aber nicht. Und das ist, deswegen haben wir es auch veröffentlicht, um zu sagen, weil wir das Gefühl hatten, der Wahlkampf findet ohne Europa statt. Und dass es eine Falschwahrnehmung der Politik ist, dass die Menschen sich dafür nicht interessieren. Und wir brauchten Argumente und einfach Belege dafür, das ist nicht so. Die Leute wollen gerne aufgeklärt werden und wollen mehr davon wissen. Und die Politik, das ist natürlich eine Unterstellung, aber manchmal habe ich ein bisschen den Verdacht, weil man einfach, das ist ein komplexes Wesen und da braucht man vielleicht mehr als drei Sätze, dass man lieber sich zurücklehnt und nimmt etwas, was einfacher zu erklären ist als Europa. Aber so schwierig ist Europa nicht zu erklären. Das ist das, was du sagst. Ja, ich finde auch, es braucht, also wir brauchen ja, was man immer sagt, europäische Öffentlichkeit, um auch sowas wie Identität weiter zu stärken. Was meinen wir damit? Wir müssen über die gleichen Themen gleichzeitig sprechen. Und dafür eignen sich Wahlkämpfe. Und das fand ich auch sehr spannend, unser Gespräch letzte Woche. Und ich habe auch mit diesen Wahlkreisbüros habe ich mitgenommen. Also da habe ich schon mal weitergesponnen mit weiteren.
Glaube ich dir sofort, ja.
Weil wir müssen drüber reden. Ich wäre sogar dafür, und das hattest du auch erwähnt, dass ich über den europäischen Verfassungsentwurf, hieß es damals, ja, promoviert habe. Ich habe über den Europäischen Rat und der damalige Idee der einer permanenten Präsidentschaft des Europäischen Rates promoviert. Und wenn man so will, würde ich sagen, lass uns diesen Präsidenten noch, ich spinne jetzt ein bisschen rum, frei gemeinsam wählen. Und zwar Kommissionspräsidentschaft ist ein bisschen anders, weil es doch eine Behörde ist und Hüterin der Verträge und so weiter. Und europäischer Ratspräsident könnte ja vielleicht freier agieren, wie auch immer, dass wir sagen, eine Spitze wählen wir alle zusammen, machen einen irre Wahlkampf unter ein paar Kandidatinnen und Kandidaten und dein Gedanke nochmal, dass wir sagen, und dann aber Wahlbüros, damit die Leute einen Ort haben, wo sie hingehen können physisch und sagen können, verstehe ich das und das nicht, was sagen sie denn dazu?
Ne? Genau.
Diese Kombination finde ich spannend.
Ja, genau. Du hast gerade nochmal deine Promotion angesprochen, auch über diese europäischen Verfassungskonvention. Das ist ja nun schon 20 Jahre her und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, seitdem ist jetzt irgendwie noch nicht mehr so wirklich viel passiert. Man hatte mal eine Finanzkrise, okay, dann wurde da mal so ein bisschen Finanzmarktstabilisierung und so durchgeführt, aber wenn wir mal den Blick vielleicht so 5 oder vielleicht 10 Jahre in die Zukunft mal richten, was glaubst du, wo werden wir stehen? Wird es noch wirklich tiefere Integrationsschritte geben? Vielleicht auch infolge des Ukraine-Krieges, dass man eventuell mal eine europäische Verteidigungsunion oder wie immer man das nennen möchte, anstrebt? Oder wo glaubst du, stehen wir?
Ja, ich glaube einerseits, es ist ja immer so, die Zeit, wo man sich befindet, geht scheinbar langsamer voran als die Zeit in der Vergangenheit. Also ich glaube, wir haben gar nicht so eine lange Zeit der Stagnation. Wir nehmen es nur so wahr, weil wir hier stattfinden und wir sind ungeduldig und weil wir gerne da etwas sehen möchten, dass es weiter vorangeht. Ich glaube, es geht voran. Wir haben nur momentan aktuell diese Lethargie oder dieses sozusagen, dass wir immer noch schockiert sind und nicht wirklich die Kurve kriegen, uns zu aktivieren und zu sagen, okay, wohin soll das jetzt gehen? Ich finde auch, dass wir uns in manchen Punkten leicht überfordert haben in der Europäischen Union, auch mit der Osterweiterung, mit den 10 neuen Mitgliedsländern damals, aus lauter Euphorie, vollkommen verständlich, aber so ein bisschen aus einer Selbstüberhöhung, dass wir Stabilität exportieren. Und das ist eine Selbstüberhöhung. Das ist so, dass es immer ein Miteinander ist. Es ist immer ein Dialog. Eine Erweiterung ist auch ein Dialog. Und dann haben wir es auch meiner Ansicht nach leicht verpasst zu schauen, welche Stärken gibt es da, sondern bums, wir mit unseren fantastischen Stärken sind einfach dort gelandet und haben möglicherweise manche Wettbewerbszweige, wo sie stark waren, auch so aus Versehen ein bisschen kaputt gemacht. So. Und deswegen gibt es ja schon auch Sachen, womit wir heute noch zu tun haben, dadurch sind wir so groß und unfertig in vielerlei Hinsicht und wir müssen tatsächlich noch mal schauen, wie geht es weiter. Doch haben wir, glaube ich, schon die Kraft, wenn wir das einmal entscheiden, zu tun. Aber das verpflichtet uns eben in zwei Richtungen. Wir müssen nach innen und nach außen tatsächlich besser werden. Wir müssen nach innen reformieren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir so eine Art Bestandsanalyse machen. Wir brauchen eine Inventur. Wir müssen schauen, was funktioniert gut, was soll tatsächlich nicht reformiert werden, aber wo sind wir einfach nicht gut? Das ist eine Entscheidungsfindung, das hat auch mit Einstimmigkeit etwas zu tun, das hat aber auch punktuellen Intransparenz zu tun, weswegen wir auch angreifbar sind, übrigens für strategische Korruption auch in solchen Sachen. Das müssen wir dringend beheben und wir brauchen auch Reformen im Hinblick auf, wie agieren wir nach außen. Wir brauchen eine neue Ehrlichkeit im Hinblick auf Erweiterung. Wir müssen ganz klar sagen, was sind die Leitplanken, damit der Verdacht nicht aufkommt, dass wir das politisch mal so entscheiden. Das nämlich auch mindert das Vertrauen in der Europäischen Union in die Politik auch. Ganz klare, wie Maastrichter Kriterien haben wir verabredet. Wenn wir sagen, das klappt jetzt nicht mehr, weil, dann müssen wir die Kriterien ändern. Aber es geht nicht, dass wir sozusagen punktuell sie so oder so anwenden und auch über ukrainisch Beitritt. Ich merke, und das ist auch verständlich, dass wir das Thema ein bisschen vermeiden, punktuell, weil es schwieriges Thema ist. Und das ist vermutlich auch sinnvoll, das jetzt nicht so mit Damm-Damm öffentlich groß anzugehen, aber wir dürfen ansonsten das Thema nicht vermeiden. Wir müssen ja einfach schauen, was ist die Grundlage, was sind die sozusagen, wenn dann Berechnungen in der Europäischen Union und machen sie so Sinn und wenn nicht, dann müssen wir es ändern. Und nicht, also, und das ist natürlich, wird oft behindert dadurch und auch das ist verständlich aufgrund von nationalen Populismen. Politiker müssen populistisch sein, weil sie müssen fürs Volk sprechen, aber natürlich überhöht sozusagen diese nationalen Wahlen und so weiter manchmal die Europäische Union und da müssen wir die Verhältnisse wieder in Ordnung bringen.
Ja. Jetzt haben wir über die Zukunft gesprochen und meine Frage zum Schluss an dich wäre noch, was würdest du jungen Menschen raten, die sich europapolitisch engagieren möchten?
Einfach machen.
Einfach
Einfach
machen.
machen. Also
Aber
gar
wo?
nicht so Orte suchen. Also ich kann sagen von mir, ne? Ich habe einfach in meinen Küchentisch Leute eingeladen. Damals habe ich gesagt, in Europa Union Kreisverband Münster. Da waren tolle Leute, Monika, Christian, Marco, mit denen wir, also die waren alle meiner Hochzeit.
Ja.
Also wir haben ja immer noch Kontakt, sporadisch. Wo ich einfach gesagt habe, lass uns doch mal zusammen einen Küchentisch überlegen, was würden wir denn tun? Und dann ist uns eine Idee aufgefallen. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt einen Preis für Europa, Plakette. Wir haben erfunden, Gaudenhove-Kalergi-Plakate des Kreisverbandes Münster von Europa Union. Und dann haben wir weitergesponnen, einfach gemeinsam, haben gesagt, ja, wollen wir denn prämieren? Ja, Jean-Claude Juncker. Und dann haben wir gesagt, der wird auf keinen Fall kommen. Ich sagte, lass uns mal versuchen. Zack, ihn eingeladen und er landete mit seinem Privatjet in Münster-Osnabrück, gab mir einen Handkuss und plötzlich waren wir sichtbar.
Wow.
Und das ist
Wow.
einfach machen. Und das ist nicht stoppen lassen. Also wir sind auch ein bisschen Bedenkenkultur, wir müssen die Angst, ne, vor unseren eigenen Handeln nehmen und sagen, einfach nicht sozusagen gucken, bis wir Wein Ort und Platz zugewiesen wird, sondern den Platz nehmen. Ich bin jetzt hier, mit welchen Leuten, mit wem könnte ich was machen, kleinere Sachen machen, die werden dann größer und plötzlich ergibt sich eine Möglichkeit, sich anzudocken und plötzlich wird es institutionalisiert. Aber es muss erstmal, das Tun muss erstmal beginnen.
Ja, das ist wirklich ein fantastisches Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, liebe Madlana Maya. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Die Zeit ist mal wieder wie im Flug vergangen und habe mich sehr gefreut, dass ich auch heute hier bei dir sein durfte, in den Räumlichkeiten der Europäischen Bewegung.
Herzlichen Dank, Christoph.
Und hat mir große Freude bereitet.
Sehr schön.
Und schaut bitte noch in den Shownotes vorbei. Wir haben euch noch die Studie von Forsa, die Europäische Bewegung Deutschland im Dezember letzten Jahres publiziert hat, verlinkt. Und da könnt ihr gerne nochmal rüberlesen. Herzlichen Dank und auf Wiederhören.
Danke.